Liebe Naturfreundinnen, liebe Naturfreunde, ich freue mich, hier bei euch sein zu können. Michael Müller, den ich natürlich besonders begrüße, hat mich natürlich zu euch eingeladen, das könnt ihr euch vorstellen. So eine Art Dienstverpflichtung war es auch, aber gleichwohl bin ich freiwillig hier, also keine Sorgen, das macht mir auch Freude. Umweltschutz, das wissen wir natürlich alle, ihr wisst es wahrscheinlich mindestens so gut wie ich. Umweltschutz ist ja für alle Gesellschafts- und Politikbereiche von zentraler Bedeutung. Die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Lebensqualität, die Innovationskraft in Wirtschaft und Technik, der Wohlstand und Teilhabe aller in der Gesellschaft und an den Gütern der Gesellschaft, aber auch die Verantwortung für die Weltgemeinschaft, alles das gehört in den großen Zusammenhang des Umweltschutzes, des Umwelt- und des Menschenschutzes, kann man schon sagen. Die Umweltpolitik übernimmt in diesem Zusammenhang langfristige und globale Verantwortung für heutige und für kommende Generationen. Sie ist Treiber gesellschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlicher Modernisierung und sie ist Motor für Innovation und Beschäftigung und sie gestaltet und sie nutzt das Zusammenspiel von technologischem und von gesellschaftlichem Fortschritt. Als integrative Gestaltungskraft widmet sich Umweltpolitik der nachhaltigen Entwicklung der großen Herausforderungen damit unserer Generation. Die nachhaltige Entwicklung ist sicherlich die größte Herausforderung, der wir uns in unserer Generation zu stellen haben. Und wir wissen es, umweltpolitische Maßnahmen haben den Zustand von Natur und Umwelt in vielfacher Hinsicht maßgeblich verbessert und einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität in Deutschland geleistet. Die epochale Entscheidung, zum Beispiel für die Energiewende, insbesondere den Ausstieg aus dem Atom, den Atomausstieg, bedeutet den Aufbruch in das Zeitalter der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Und das sind natürlich auch wieder Technologietreiber, die uns voranbringen. All dies sind auch wichtige Fortschritte auf dem Weg in eine zukünftige Gesellschaft, aber ohne Berücksichtigung der sozialen Frage werden wir das Ziel einer nachhaltigen und das heißt gerechten, sozial- und umweltverträglichen Gesellschaft nicht erreichen können. Natürlich haben wir auch noch ganz viele ungelöste Probleme. Denn nicht unbeträchtliche, die Erfolgsbilanz ist ja nicht unbeträchtlich, die ist ja schon ganz gut. Aber bei der Umwelt und Natur, bei der Umweltpolitik der letzten Jahre ist schon vieles gelungen, wie gerade gesagt. Dennoch müssen gerade wir auch und ihr als Naturschutzverbände weiterhin eine zentrale Rolle dabei spielen, so wie ihr das in der Vergangenheit gemacht habt, nämlich die ungelösten Probleme auch angehen, die es leider zuhauf auch noch gibt. Zum Beispiel die Endlagerung nuklearer Abfälle, der Lärm, der Feinstaub, das Ozon, die Flächeninanspruchnahme, der Schutz der biologischen Vielfalt und übrigens auch andere stoffliche Gesundheitsrisiken. Diese ungelösten Umweltprobleme sind natürlich auch ungelöste soziale und Gerechtigkeitsprobleme. Studien des Umweltbundesamtes zeigen, dass gerade ärmere Menschen häufig in einer stark belasteten Umwelt leben, Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind und einen schlechteren Zugang zu positiven Umweltgütern haben. Die Naturfreunde als Verband, der der Sozialdemokratie schon immer nahe gestanden hat, kennen diese Problematik natürlich schon lange. Nicht zuletzt, um finanziell schlechter gestellten Menschen die erwünschten Naturerlebnisse zu ermöglichen, haben die Naturfreunde von Beginn an diese Naturfreundehäuser aufgebaut, heute nicht mehr ausschließlich, um die Natur zu nutzen oder sie ihr nahe zu sein, sie erleben zu können, sondern mit einem umfassenden ökologischen Ansatz in den Häusern selbst und auch zum Schutz der Natur. Seit den 80er Jahren gibt es ja in der Bundesrepublik Deutschland oder sogar auch in der Weltgemeinschaft, die darüber debattiert, eine kontroverse Debatte darüber, dass Ökologie und Ökonomie zwei Seiten einer Medaille seien. Das ist eben nicht von allen immer anerkannt worden, aber mittlerweile scheint es doch Gemeingut zu sein, dass dies zwei Seiten einer Medaille sind. Aber eine vergleichbare Diskussion über den Zusammenhang von Ökologie und Sozialem steckt noch in den Kinderschuhen. Ich freue mich deshalb, dass die Naturfreunde sich dieses Themas besonders angenommen haben. Wir brauchen eure Unterstützung, um die Debatte in die Gesellschaft zu tragen. Ohne ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit braucht man sich um den Umweltschutz nicht zu kümmern. Dafür genügt ein Blick in die ärmsten Länder der Welt. Aber ohne Umweltschutz kann es keine soziale Gerechtigkeit geben. Die bedingen einander also auch. Gleichzeitig besteht bei Maßnahmen zum Schutz der Umwelt schnell die Befürchtung, nur etwas für Besserverdienende zu sein. Sei es der energiesparende Kühlschrank, sei es eine Solaranlage, sei es Wärmedämmung oder seien es Bioprodukte. Umweltschutz wird dann häufig als sozial ungerecht wahrgenommen, als Gegenpol zur sozialen Gerechtigkeit. Dabei bedeutet soziale Ungleichheit nicht nur wachsende Einkommensunterschiede. Auch Lebenslagen, Lebensformen und Lebensstile klaffen in der Regel weit auseinander. Die Folge ist allzu oft eine sich selbst verstärkende soziale Trennung innerhalb der Gesellschaft. Auch dabei spielen Umweltfaktoren eine bedeutsame Rolle. Wie vorhin schon gesagt, leben Menschen mit den niedrigeren Einkommen oft in stärker belasteten Gegenden, haben weniger Grün in ihrem Umfeld. Sie verbrauchen in der Regel weniger Energie als sozial Bessergestellte und verfügen meist nur über eine eingeschränkte oder häufig jedenfalls über eine eingeschränkte Mobilität. Und doch müssen sie einen deutlich höheren Anteil ihres Haushaltseinkommens für Energie, Mobilität und städtische Infrastrukturdienstleistungen aufbringen. Diese Mehrdimensionalität des Spannungsfeldes zwischen Umwelt und Gerechtigkeit wird in der öffentlichen Diskussion aber wenig beachtet. Damit bleiben auch dann Chancen brach liegen, die eine konsequente Nutzung der potenziellen Synergien zwischen Umweltpolitik und Sozialpolitik ja bieten würde. Gerade Menschen mit den weniger hohen Einkommen können aber von einer sozialverträglich gestalteten Umweltpolitik besonders profitieren. Die Erhöhung der Energieeffizienz senkt Energiekosten. Umweltverträgliche Mobilitätsformen verbessern die städtische Lebensqualität. Und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ermöglicht soziale Teilhabe. Der Brückenschlag zwischen Umweltpolitik und sozialer Gerechtigkeit ist das zentrale Entwicklungsziel, das sich hinter dem Begriff ökologische Gerechtigkeit verbirgt und an dem sich jede Umweltpolitik, aber auch jede Sozialpolitik messen lassen muss. Gehen wir zu den globalen Herausforderungen über. Wir alle wissen, wir haben immer noch ein skandalöses Ausmaß von Armut und Hunger in der Welt zu beklagen und wir beobachten als teilnehmende Beobachter in den Fernsehnachrichten und anderswo immense menschengemachte Umweltkatastrophen, die die Überlebensfähigkeit der Menschheit gefährden können. Deshalb gibt es die Post-2015-Agenda, die meisten von Ihnen, von euch werden das wissen, im Anschluss an die UN-Konferenz 2012 für nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen. Die Ziele dieser Post-2015-Agenda lauten im Wesentlichen, und das ist der allererste und wichtigste Punkt und entspricht auch dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und dann der weitere große Punkt ist, die Belastungsgrenzen unseres Planeten zu respektieren und zu akzeptieren und entsprechend dann auch zu handeln. Die in der Agenda verankerten Sustainable Development Goals sollen für alle Staaten gelten, denn alle Länder sind in vielfacher Hinsicht voneinander abhängig und miteinander verwoben. Globale Umweltprobleme lassen sich nur international lösen. Das gilt selbstverständlich nicht nur für den Klimawandel, sondern auch für den Verlust an biologischer Vielfalt, für die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Niedriglohnländer oder für die zunehmende Migration von Arbeitssuchenden und Klimaflüchtlingen. Aktivitäten in einem Land führen vielfach auch zu sozialen Veränderungen in anderen Ländern, weil diese Wechselwirkungen eben einfach bestehen. Und diese Abhängigkeit in und zwischen allen Ländern erfordert eine gemeinsame Verantwortung aller Staaten und aller Akteure für das globale Gemeinwohl. Mit anderen Worten, sie erfordern eine neue globale Partnerschaft, die von einem neuen Geist der Solidarität getragen wird. Für Industrieländer wie Deutschland bedeutet das, dass sie bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise mit Kreislaufwirtschaft und ressourceneffizient und beim Umbau ihrer Energiesysteme hin zu erneuerbaren Energien mit ehrgeizigen Zielen ein Beispiel geben müssen. Nämlich das Beispiel, dass es auch geht und dass man eine Industriegesellschaft eben auch umweltverträglich steuern kann. Für die Sustainable Development Goals wird derzeit intensiv verhandelt. Dabei spielen auch viele Vorschläge aus der internationalen Zivilgesellschaft von Verbänden, Thinktanks und NGOs eine wesentliche Rolle. Wir hoffen, dass wir die UN-Verhandlungen im kommenden Jahr zu einem guten Ergebnis mit ambitionierten und verbindlichen Zielen führen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, das BMUB, also das Haus, das ich die Ehre habe zu leiten, ist bereits auf dem sozialen Weg. Die neue Struktur, die wir dort fundiert haben, gibt durchaus auch neue Chancen, nämlich Umwelt- und Naturschutz enger mit Stadtentwicklung und Bauen und Wohnen zu verzahnen, Synergiepotenziale zugunsten der Umwelt und der Gesellschaft auf diese Weise auch zu heben. Die Verknüpfung von sozialen und Umweltfragen wurde im Umweltministerium bereits vor vielen Jahren angegangen. Michael Müller ist ein beredter Zeuge dafür. Unter anderem förderte das damalige BMU zahlreiche Projekte von Umwelt- und Sozialverbänden, darunter ein Projekt der Caritas, in dem Langzeitarbeitslose zu Energieberatern ausgebildet wurden, die prekäre Haushalte oder Haushalte von Hartz-IV-Empfängern über Möglichkeiten der Energieeinsparung beraten und das Starterpaket mit Energiesparbirnen und schaltbarem Mehrfachstecker gegen ständigen Stand-by-Verlust gleich mitgebracht haben. Vergangenen Mittwoch habe ich in einer Pressekonferenz noch eine Erweiterung dieses Projektes vorstellen können, bei dem wir finanzielle Anreize für den Austausch von alten, stromfressenden Kühlschränken setzen. Aber es ist leider nicht jetzt, wie in manchen Zeitungen zu lesen war, eine Abwrackprämie für Kühlschränke allgemein. Das würde den Haushalt meines Ministeriums überschreiten. Es ist in der Tat die Kombination auch von Energieberatung, von Energieberatern, die selber mal langzeitarbeitslos waren und als Energieberater ausgebildet worden sind, in Haushalten, die normalerweise den Fragen der Energieeffizienz nicht so nah sind, die aber dem natürlich nahegebracht werden können. Ganz aktuell ist übrigens in der politischen Ökologie ein Themenheft zur ökologischen Gerechtigkeit erschienen, das aus den verschiedenen vom noch alten BMU geförderten Verbändeprojekten hervorgegangen ist und einen breiten Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion gibt. Und ich freue mich, dass ich in diesem Jahr ein Projekt der Naturfreunde zusammen mit der AWO bewilligen konnte, nämlich Teilhabe als Grundlage eines sozial-ökologischen Gesellschaftswandels, in dem ihr als Umweltverband mit einem Sozialverband zusammenarbeitet, um ökologisch verantwortungsvolle Konsum- und Lebensstile sowie deren Umsetzung mit einkommensschwachen Familien zu thematisieren. Entschuldigung. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, die neue Struktur des Ministeriums, des Umwelt- und Bauministeriums, eben mit den Abteilungen Stadtentwicklung und Bau, birgt große Potenziale. Zum Beispiel das Programm Soziale Stadt, überhaupt die Stadterneuerung, die wir wieder richtig gut mit Finanzmitteln ausstatten können, nämlich mit 700 Millionen Euro im Jahr statt wie in den letzten Jahren 455. Darin das Programm Soziale Stadt mit einem Ansatz von 150 Millionen Euro. Das waren zuletzt 40 Millionen, wo es tatsächlich um Quartiersentwicklung geht, wo die Menschen im Quartier mitmachen, um das Quartier, was möglicherweise in der Gefahr ist, abzurutschen, sozusagen vom Kippen fernzuhalten. Oder Quartiere, die wirklich schon in schwieriger Lage sich innerhalb einer Stadt befinden, wieder hochzuhoben, wieder zu heben. Mit investiven Maßnahmen und mit sozialen Maßnahmen, die nur dann gehen, wenn alle Menschen, alle Akteure vor Ort auch mitmachen. Und wir haben damit die allerbesten Erfahrungen gemacht und sind jetzt in der Lage, tatsächlich die Quartiere in größerem Umfang sozusagen zu fördern. Übrigens ein Punkt sozialdemokratischer Politik, der seit den 70er Jahren eine große Rolle gespielt hat, Stadtentwicklungspolitik ist eine ursprünglich sozialdemokratische Idee, die wirklich seit 40 Jahren von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vorangetrieben wird und die jetzt wieder auf neue Füße gestellt wird mit mehr Geld. Und auch dort sehen wir natürlich wieder die Verknüpfung von dem, was Umwelt und Stadtentwicklung zu tun hat, nämlich zum Beispiel die Programme Stadtgrün, zum Beispiel die Frage, wenn wir schon in den Städten verdichten, weil wir in manchen Ballungsräumen einfach zu wenig Fläche sonst haben, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass die Ökologie der Städte erhalten bleibt, dass es Windzüge durch die Stadt gibt, dass es Wasser in der Stadt gibt, dass es Grün in der Stadt gibt. In Deutschland leben mehr als 80% der Menschen in den Städten und da kommt es eben auch sehr auf die Stadtökologie an. Und auch da können wir wieder eine ganze Menge machen. Wir haben im Übrigen, das will ich nur kurz anreißen, das wisst ihr ja auch, das steht in den Koalitionsvereinbarungen, eine Mietpreisbremse vorgesehen, um die kümmert sich der Kollege Heiko Maas als Justizminister. Die wird zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten. Die wird nur in einer beschränkten Anzahl von Städten und Gemeinden wirken, nämlich da, wo tatsächlich diese Wohnungsnot herrscht. Und natürlich müssen wir auch was tun, um das, sagen wir mal, auch kostenverträgliche Bauen voranzubringen. Deswegen habe ich also schon in die Wege geleitet, dass wir eine übergreifende Arbeitsgruppe auch natürlich unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Akteure in der Wirtschaft und selbstverständlich Mieterverbände und Gewerkschaft IGBAU und alle, die dazugehören, eine Aktionsplattform, eine Zusammenarbeitsstruktur für bezahlbares Wohnen und Bauen in die Wege leiten. Denn ich meine, bezahlbarem Wohnen geht bezahlbares Bauen voraus. Das liegt auf der Hand. Wenn man zu teuer baut, kann man die Mieten einfach nicht halten, obwohl wir natürlich auch da zum Glück noch im sozialen Wohnungsbau wieder eine ganze Menge machen können. Länder wie Nordrhein-Westfalen, Hamburg, aber auch Bayern sind da beispielgebend und der Bund gibt doch noch jedes Jahr mehr als 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau. Liebe Genossinnen und Genossen, die Lage der Natur in Deutschland, die natürlich euch als Naturfreunde besonders interessiert, die erfordert selbstverständlich Handeln. Ihr engagiert euch ja nicht nur global, auch der Naturschutz vor der Haustür war und ist euch immer ein Anliegen gewesen. Wenn wir gefährdete Tiere und Pflanzen in Deutschland erhalten wollen, brauchen wir eine Kurskorrektur in mehreren Bereichen. Wir haben zwar an einigen Stellen durchaus Erfolge festzustellen. Wir haben zum Beispiel wieder mehr Wildkatzen, wieder mehr Seeadler. Auch der Biber ist wieder heimisch geworden. Es zeigt sich, dass im Naturschutz Erfolge möglich sind. In anderen Bereichen geht es dagegen der Natur besorgniserregend schlecht. Und jetzt rede ich erstmal nur von Deutschland. Über andere Länder könnte man Vergleichbares wohl sagen. Das zeigt die neue Veröffentlichung der Berichte zur Lage der Natur, die ich vor wenigen Tagen auch der Öffentlichkeit habe vorstellen können. Die jüngste Bestandsaufnahme zeigt eben neben einigen Erfolgen auch, dass mehr für den Naturschutz getan werden muss. Zentrale Handlungsfelder sind auch hier die Energiepolitik, die Landwirtschaft und der Hochwasserschutz. Im Bereich Landwirtschaft ist ambitioniertes Handeln nötig, denn die Landwirtschaft ist für 54% der Landfläche in Deutschland verantwortlich. Damit hat sie eben auch eine besondere Verantwortung für die biologische Vielfalt. Bereits heute wachsen auf mehr als 17% der deutschen Ackerfläche Energiepflanzen. Das reicht jetzt. Wir müssen die weitere Vermeisung der Landschaft begrenzen. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Vermeisung der Landschaft zwar einerseits daher kommt, dass sie als Energiepflanzen genutzt werden, der Mais, aber andererseits natürlich auch daher kommt, dass die Intensivierung in der Landwirtschaft zugenommen hat und deswegen die Füttermethoden einfach andere geworden sind. Es ist nicht so, als würde der ganze Mais in die Biogasanlagen wandern, sondern ganz viel wandert auch in die Silage und die Milchkühe kriegen das zu fressen und sind nicht mehr auf der Wiese. Ich komme vom Niederrhein und früher waren da immer die schwarz-bunten Kühe auf der Weide unterwegs. Und heute sind da viele Ackerflächen umgebrochen und die Kühe sind in den offenen Laufställen und die Bauern sagen, die Kühe würden sich da wohlfühlen, die würden freiwillig gar nicht mehr rausgehen. Also die sind auch nicht angebunden, in der Tat, die könnten rausgehen, sie tun es nicht. Deswegen kann ich trotzdem nicht ermessen, ob die sozusagen von Natur aus lieber drinnen sind. Ja, also ich weiß es einfach nicht. Also die sind in diesen neuen Ställen, ja, wie ihr das wisst, wenn ihr in der Gegend mal unterwegs seid, wie gesagt, nicht angebunden. Und man würde sie nicht hindern, rauszugehen. Und sie tun es nicht. Also deswegen sagen die Bauern, genau das wollen die Kühe. Die wollen gar nicht mehr auf der Wiese sein. Und deswegen brechen wir jetzt die Weiden um und pflanzen da Mais an. Ja, also so gehen die niederrheinischen Bauern argumentativ mit mir um, wenn ich mit denen spreche. Ob das stimmt, ich wage es zu bezweifeln. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass die Intensivierung der Landwirtschaft erheblich zugenommen hat. Die zurückgehende Förderung in den direkten Agrarsubventionen, die wir ja auch von der europäischen Ebene haben und die wir letztlich auch alle gewollt haben, hat dazu geführt, dass eben ganz viele von den Bauern sich darauf eingestellt haben und gesagt haben, jetzt bewege ich mich am Weltmarkt. Und zum Beispiel die niederrheinischen Bauern, die eben schon immer Milchviehwirtschaft betrieben haben, die verkaufen natürlich Milch und Milchprodukte in den arabischen Ländern, in den asiatischen Ländern. Der Markt ist wirklich mittlerweile dieser von wertvollen Lebensmitteln ist mittlerweile ein Weltmarkt geworden, weil natürlich Milchprodukte weltweit nachgefragt werden von denjenigen Menschen, die es sich leisten können und wo es eben so eine traditionelle Milchwirtschaft nicht gibt. Und dazu gehören zum Beispiel die arabischen Länder und viele asiatische Länder. Und das hat auch damit zu tun, wenn unsere Landschaft sich ändert und mehr Mais statt Wiese und Weide da ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Denn das wisst ihr alle, viele von euch kennen sich da ja nun wirklich sehr gut aus. In den Wiesen und Weiden hat man natürlich den Lebensraum nicht nur von Vögeln, sondern auch von kleinen Säugetieren, wie meinetwegen Hamstern oder Feldhasen. Und die sind natürlich auch alle in ihren Lebensräumen bedroht, wenn es die Wiesen und Weiden nicht mehr gibt. Im Mais können die nicht überleben. Und deswegen ist das eine echte Bedrohung und der biologischen Vielfalt, wenn diese Umbruchphasen immer weitergehen. Ich komme noch mal kurz zurück zur Energiewende. Um die naturverträgliche Gestaltung der Energiewende sicherzustellen, haben wir vor, und das werden wir in den nächsten Monaten machen, ein Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende einzurichten. Das Kompetenzzentrum soll als Stimme des Naturschutzes zu einer Versachlichung der Debatten und zur Vermeidung von Konflikten vor Ort beitragen. Hierbei arbeiten wir mit den Umwelt- und Naturschutzverbänden zusammen, die Errichtung und den Betrieb des Kompetenzzentrums später übernehmen sollen, aber angedockt sozusagen an das Bundesamt für Naturschutz. Ein wichtiger Punkt, der in der nächsten Zeit vor uns liegt, ist die Endlagersuche für das atomare Endlager in Deutschland auf den Weg zu bringen. Wie ihr alle wisst, ist die Erkundung in Gorleben beendet worden, und zwar im vergangenen Jahr, im vergangenen Sommer durch ein Gesetz. Ich weiß, dass nicht alle, die in der Gegend von Gorleben leben, das glauben, dass es wirklich so ist. Aber es steht im Gesetz und wir werden uns selbstverständlich auch freiwillig daran halten. Wir wissen, dass wir sonst auch kein Vertrauen zurückgewinnen können. Es gibt in der Region kein Vertrauen mehr in die politisch Handelnden. Und wir müssen hart daran arbeiten, dass in der Region Vertrauen in die politisch und verantwortlich handelnden Menschen wieder zurückgewonnen wird. In der nächsten Woche wird entsprechend dieses Gesetzes, das ich gerade angesprochen habe, die Kommission eingesetzt, die das sogenannte Standortauswahlgesetz jetzt auf den Weg bringt. Die Kommission, die soll also die Parameter dafür erarbeiten, anhand derer dann in einem zweiten Schritt mögliche Standorte für ein Endlager gesucht werden. Das ist alles nicht so einfach, deswegen erkläre ich das auch in diesen Abläufen. Die Kommission wird von Bundestag und Bundesrat berufen. Ich habe da sozusagen an der Seite ein bisschen helfen können. Aber das ist in Verantwortung von Bundestag und Bundesrat. Und das ist übrigens also nicht nur demokratietheoretisch, sondern auch demokratiehistorisch schon ziemlich einzigartig. Die Kommission soll aus 33 Menschen bestehen. Und zwar 8 von Bundestag zu benennende Personen, 8 vom Bundesrat zu benennende Personen und die anderen 32 plus ein Vorsitzender, die anderen 32 kommen von den gesellschaftlichen Gruppen, auch den Naturschutzverbänden und aus der Wissenschaft. Und in der Kommission haben ausschließlich diejenigen, die aus den gesellschaftlichen Gruppen und aus der Wissenschaft kommen, Stimmrecht. Die Politikerinnen und Politiker sowohl aus Bundestag als auch aus Bundesrat haben auf ihr Stimmrecht praktisch verzichtet. Also dass zwei gesetzgebende Körperschaften, Bundestag und Bundesrat, sich selber kein Stimmrecht geben, ist schon demokratiehistorisch einzigartig. Auch das hat damit zu tun, dass Vertrauen zurückgewonnen werden soll. Und die Kommission wird sich natürlich auch eine Geschäftsordnung geben, das wird sie dann selber tun, wenn sie eingesetzt ist, in der sie die Modalitäten ihres Zusammenarbeitens selber festsetzen wird. Ich gehe davon aus, dass die Kommission Einvernehmensregelungen beschließen wird, sodass es also kein Überstimmen von Einzelnen geben wird, sondern dass man sich darauf verständigt, dass man Einvernehmen erzielen will in der Arbeit der Kommission. Das bleibt aber auch dies der Kommission überlassen, das so oder so zu entscheiden. Das ist nur meine Einschätzung, dass es so kommen wird. Wie gesagt, nächste Woche werden Bundestag und Bundesrat diese Kommission einsetzen. Und die hat dann, wie gerade eben gesagt, die Aufgabe, Parameter zu bestimmen, anhand derer ein Endlager-Auswahlprozess erst beginnen kann. Und diese Kommission soll laut Gesetz bis Ende 2015 oder spätestens bis Mitte 2016 diese Parameter festgelegt haben. Dann beginnt der Endlager-Auswahlprozess. Und dann geht man davon aus, dass dieser Prozess etwa 15 Jahre dauern wird, also dass etwa im Jahr 2031 man dann weiß, an welchem Standort dieses atomare Endlager eingerichtet werden soll, für hochradioaktive Stoffe, wie ihr alle wisst. Für mittel- und schwachradioaktive Stoffe ist ja Schacht Konrad in der Nähe von Salzgitter vorgesehen. Für hochradioaktive Stoffe hat übrigens noch kein Land der Erde irgendein Endlager. Das gibt's noch nirgendwo. Und wir haben uns bis jetzt jedenfalls alle immer darauf verständigt, in der Gesellschaft und in der Politik, dass wir in Deutschland die Verantwortung haben für die Endlagerung derjenigen Stoffe, die auch durch deutsche Energiewirtschaft entstanden sind, bei uns in Deutschland. Natürlich gibt es immer mal wieder welche, die sagen, ach, schickt das doch nach Sibirien oder so, die Russen werden das schon nehmen, wenn man das nur teuer genug bezahlt, dann sind wir das los und dann müssen wir uns dann nicht mehr drum kümmern. Das ist nicht das Verständnis, was wir bisher alle gemeinsam haben. Es ist aber natürlich auch nicht sicher, ob nachfolgende Generationen noch genau dieses Verständnis haben, welches wir von der Verantwortung haben, mit der wir es zu tun haben. Letztlich sagt das Gesetz, wir sollen eine größtmögliche Sicherheit für 1 Million Jahre garantieren. Tja, hört sich schon blöd an, ne? Kann auch kein Gesetzgeber, ne? Ist aber irgendwie vor dem Hintergrund der des atomaren Mülls gleichwohl notwendig. Ja? Also es ist ja schon so gewesen, dass in den 50er, 60er Jahren wirklich in den Industriegesellschaften geradezu eine Euphorie herrschte, was denn die zivile Nutzung der Kernenergie anbelangt. Ich weiß, dass es die Naturfreunde waren, die als allererste gesagt haben, das geht nicht so, wir müssen aussteigen aus der Kernenergie. Das waren die Naturfreunde noch, bevor die Grünen überhaupt anfingen zu denken, dass sie grün gewesen seien. Ja? Aber trotzdem, selbst als die Naturfreunde das beschlossen haben, war ja, ich sag mal, der Geist schon aus der Flasche, um es mal sogar ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Denn das Aussteigen war da schon nötig. Man hatte ja schon begonnen. Und ich bin ja, ich weiß, viele von euch sind bewusst Agnostiker, aber viele von euch sind auch Christen. Ich selber bin auch katholisch und ich bin immer der Auffassung, dass die Tatsache, dass wir Menschen sagen, wir könnten für irgendwas Sorge tragen, von dem wir zum Beispiel wissen, dass die Halbwertszeit 24.000 Jahre beträgt. Und das bedeutet ja auch nur, dass es dann nur noch halb so gefährlich ist wie jetzt, aber immer noch tödlich Und zwar richtig tödlich, ja? Und dann sagen wir mal so nach vorne betrachtet, ja, die 24.000 Jahre, das werden wir mit unseren Ingenieurfähigkeiten wohl hinkriegen. Wir können ja nicht mal 24.000 Jahre zurückgucken in der Menschheit, ja? Also wir haben keine Zeugnisse über echte Zeugnisse über 24.000 Jahre von Homo sapiens, haben wir nicht. Ja? Hat vielleicht schon gelebt, aber echte Zeugnisse von 24.000 Jahre Homo sapiens haben wir nicht. Aber wir behaupten mal so nach vorne, das können wir machen. Das ist, finde ich, im eigentlichen Sinne Gottes lästerlich, wenn man das so sagt, ja? Wenn man an Gott glaubt. Ne? Man kann es auch anders natürlich begründen. Das ist also die Aufgabe wiederum auch unserer Generation, wenigstens damit zu beginnen. Aber letztlich überlassen wir natürlich allen nachfolgenden Generationen die Risiken, die damit verbunden sind. Allen, die wir uns vorstellen können. Wir wissen es ja nicht, wie lange denn tatsächlich diese Gefährdung und diese Gefährlichkeit dauert. Wir werden also auf jeden Fall dort beginnen müssen, auch wenn es noch nicht klar ist, wie wir dort zu einem vernünftigen Endpunkt kommen werden. Wir werden also auch gleich in diesem Jahr dann noch das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung einrichten. Auch das ist in dem Gesetz vorgesehen. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Auch wenn der Ausstieg aus der Atompolitik absehbar ist, dann bleibt ja die Verantwortung für die Folgen, so wie ich das gerade gesagt habe. Die Lagerung der hochradioaktiven Abfälle und dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Wie gesagt, der Salzstock Gorleben ist aus der Erkundung herausgenommen worden und ist also beendet und die gesetzliche und natürlich auch moralische Verpflichtung, einen Endlagerstandort in einem transparenten Verfahren zu suchen, das haben wir jetzt. Ich denke, dass wir damit gut vorankommen werden. Wir stehen da als BMUB beratend zur Seite. Und ich setze in diesem Verfahren auch weiterhin auf einen fraktionsübergreifenden Konsens und eine Abstimmung, eine enge Abstimmung mit den Ländern. Bis jetzt ist das gelungen. Eine weitere Voraussetzung für den Endlagersuchprozess ist, dass eben dieses Bundesamt seine Arbeit aufnehmen kann. Und ich bitte auch sehr die Umwelt- und Naturschutzverbände darum, sich an der Endlagerkommission zu beteiligen. Zwei Plätze sind für sie vorgesehen. Ich weiß, dass wenn man in der Kommission dann sich beteiligt, man auch einen Teil der Verantwortung übernimmt. Ich weiß aber auch, dass Naturschutzverbände wie die Naturfreunde bereit sind, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Man macht es sich zu leicht, wenn man an der Seite steht und nur von außen kritisiert. Das will der ein oder andere Verband ganz gerne tun. Aber das sind auch nicht diejenigen, die echte Mitgliederverbände sind, in denen demokratische Willensbildungsprozesse stattfinden, so wie hier bei den Naturfreunden. Das sind diejenigen, die Spendelsammelinstitutionen sind und die eigentlich niemandem verantwortlich sind, außer, vernünftige Erklärungen in der Öffentlichkeit abzugeben. Das reicht, finde ich, als Verantwortungsübernahme nicht aus. Und deswegen bitte ich euch herzlich, in diesem Prozess mitzumachen und diesen Teilverantwortung mit zu übernehmen. Ich selber habe mich damals auch nicht für den Einstieg in die zivile Nutzung der Kernenergie entschieden. Die meisten von euch werden nicht dafür gewesen sein, wenn sie in dem Alter sind, dass sie damals schon das Politikgeschehen aktiv begleiten konnten. Und diejenigen, die jünger sind, haben natürlich sowieso keine Chance gehabt, darüber zu befinden, ob man denn diesen Einstieg machen will oder nicht. Es ist aber vorfindlich, es ist da und wir müssen in unserer Generation damit beginnen, verantwortungsbewusst mit dem Ausstieg und der Endlagerung umzugehen. Dann ist es immer noch schlimm genug für alle Generationen, die nach uns kommen. Herzlichen Dank.